Welle. Der Campus Talk.
Heute wird's ganz schön frostig bei unserem Campus Talk, denn heute wollen wir euch auf eine Reise an die Arktis begleiten. Ihr habt ja jetzt schon vieles über Klima und vor allem Klimaschutz gehört, doch heute lassen wir die Regenwälder links liegen und ziehen uns lieber etwas wärmer an. Ich werde mich gleich mit Christina unterhalten, Biologiestudentin an der Uni Regensburg. Sie spezialisierte sich bereits während dem Abitur auf den Themenschwerpunkt Klimawandel und wird uns daher in der heutigen Folge einige interessante Antworten zum Thema Eisflächen, Arktis und Permafrost geben. Hallo Christina.
Hallo.
Zu Beginn, was versteht man denn genau unter Permafrost bzw. Permafrostböden?
Permafrost bezeichnet einen Untergrund, dessen Temperatur über mindestens 2 Jahre in Folge unter dem Gefrierpunkt liegt. Insgesamt bedecken Permafrostregionen rund ein Viertel der Landfläche auf der Nordhalbkugel und umfassen dabei Länder wie Sibirien, Kanada oder Alaska. Permafrostböden werden in 2 Schichten unterteilt. Über dem eigentlichen Permafrost befindet sich eine sogenannte Auftauschschicht oder aktive Schicht, die 30 bis 200 cm beträgt und jedes Jahr im Sommer taut. Vielerorts sind Permafrostböden während der letzten Eiszeit vor etwa 11.000 Jahren entstanden und bestehen aus Gestein, Sedimenten, Erde und abgestorbenen Pflanzen- und Tierresten, die von Eis zusammengehalten werden.
Warum sind denn die Permafrostböden so ein wichtiger Bestandteil der Klimawissenschaften?
Permafrostböden stellen einen sehr potenten Klimafaktor in unserem Klimasystem dar und bilden gleichzeitig auch einen wichtigen Kipppunkt im Klimawandel. Das liegt daran, dass im Permafrost die Überreste und damit der Kohlenstoff von Tieren und Pflanzen seit Jahrtausenden konserviert wurde. Deshalb ist der Permafrost eine sehr wichtige Kohlenstoffsenke. Wenn der Permafrost taut, dann werden Mikroorganismen aktiv, die im Boden gespeicherten Kohlenstoffverbindungen in Methan und Kohlendioxid und damit sehr potente Klimagase umwandeln und daher den Klimawandel beschleunigen. Forscher des Alfred-Wegener-Instituts gehen davon aus, dass im organischen Material der Permafrostböden bis zu 1500 Gigatonnen Kohlenstoff enthalten sind. Und das entspricht fast der doppelten Menge an Kohlenstoff, die unsere Atmosphäre derzeit enthält. Diese Tatsache in Verbindung mit der Beobachtung, dass sich die Arktisregionen heute schneller erwärmen als alle anderen Gebiete der Erde, machen Tauen im Permafrost zum sehr bedeutenden Kipppunkt und bedeutenden Faktor, der das Weltklima letztendlich zum Kippen bringen könnte.
Den Kipppunkt hast du ja schon mal in einer der ersten beiden Folgen erklärt. Kannst du uns das nochmal kurz zusammenfassen?
Genau, Kipppunkte sind ein Element im Klimasystem, die sehr lange Zeit sehr wenig auf Änderungen reagieren, aber ab einem gewissen Grenzwert in einen irreversiblen Zustand verfallen und damit den Klimawandel entscheidend beeinflussen.
Wie gefährlich ist denn der Verlust des Permafrosts für die Menschen vor Ort und welches Risiko entsteht durch den zusätzlichen Ausstoß von Methan und CO2?
Wenn man von dem Risiko des Auftauens des Permafrosts spricht, so ist die Permafrost-Kohlenstoffrückkopplung ein sehr wichtiger Begriff. Dieser bezeichnet die Tatsache, dass Permafrost taut, und zwar bis in tiefe Bodenschichten, und dabei den über Jahrtausende gespeicherten Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid und Methan freigibt. Damit wird die Kohlenstoffsenke zu einer bedeutenden Treibhausquelle, und die den Klimawandel beschleunigt. Und dadurch wird natürlich auch das weitere Auftauen des Permafrosts beschleunigt und wiederum mehr Treibhausgas freigesetzt. Deshalb ist es ein sich selbst verstärkender Prozess, der den Klimawandel entscheidend beeinflussen kann. Natürlich bringt dieses Auftauen des Permafrosts auch Konsequenzen für die Bevölkerung und die Ökosysteme vor Ort mit sich. Gebiete mit vielen Seen und Feuchtgebieten können austrocknen, weil das Wasser plötzlich im Untergrund versickern kann und der Boden durchlässig wird. Aber auch die Infrastruktur ist gefährdet. Schon heute kann man beobachten, dass Schienen von Eisenbahnen wegsacken, Fluglandeplätze nicht mehr verwendbar sind und Erdölpipelines instabil werden. Auch die Küstenerosion ist ein sehr wichtiger Faktor, weil das Eis vorher wie Zement gewirkt hat. Durch das Auftauen des Permafrosts werden Küsten immer stärker abgetragen und ganze Häuser stürzen ins Meer. Auch Erdrutsche und Steinschläge sind die Folgen von dem Auftauen des Permafrosts und gefährden letztendlich die Bevölkerung. Auch die Ökosysteme in den hohen Breiten werden vom zunehmenden Klimawandel gefährdet. Beispiel hierfür sind Rentiere, die im Takt der Jahreszeiten zwischen Tundra und Taiga wandern. Früher waren die Flüsse, die sie dabei überquert haben, zugefroren und stellten damit keine Hindernisse für Rentierherden mit neugeborenen Kälbern dar. Heute aber sind die Flüsse zunehmend aufgetaut, deshalb sind die Rentiere gezwungen, Flüsse schwimmend zu überqueren, wo es letztendlich zu einer erhöhten Mortalitätsrate unter den Kälbern und damit einem Rückgang der Rentierpopulation führt. Und auch die erhöhte Flächenbrandgefahr, wie wir sie in der Folge über boreale Nadelwälder schon angesprochen haben, ist ein bedeutender Faktor im Permafrost, weil die Waldbrände der Taiga immer mehr auf die eigentlich durch den Permafrost als brandsicher geltende Tundra übergreifen und damit das Kippen dieses Kipppunkts maßgeblich beschleunigen.
Kann es denn passieren, dass die Arktis komplett schmilzt? Und wenn ja, was würde dann passieren?
Beim Schmelzen der Arktis redet man meist über das arktische Meereis, weil gerade die Polarregion als Frühwarnsystem unseres Planeten gilt. Forscher des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg prognostizieren, dass wir schon vor 2050 eine eisfreie Arktis im Sommer erleben werden. Und zwar in allen untersuchten Szenarien des CO2-Gehalts.
Was passiert denn mit den ganzen Tieren dann?
Genau, die Folgen sind natürlich, dass viele Tiere akut vom Aussterben bedroht sind, aber es kommt auch zur Veränderung von globalen Wettermustern, zur Erosion von arktischen Küsten und vielen weiteren Konsequenzen. Oftmals werden allerdings auch Vorteile angeführt, wie geostrategische und ökonomische Aspekte für Arktis-Anrainerstaaten. Dazu zählt zum Beispiel die Erschließung neuer Seestraßen oder der Abbau von Rohstoffen wie Erdöl, Metallen oder seltenen Erden. Angesichts der Nachteile denke ich aber, dass diese Vorteile nicht besonders schwerwiegend sind.
Welche Maßnahmen gibt es denn, das Schmelzen der Arktis zu verhindern bzw. zumindest zu verringern? Kann da vielleicht sogar jeder von uns was dagegen tun?
Letztendlich sind es die gleichen Maßnahmen wie zur Bekämpfung des Klimawandels auch. Allerdings muss man die Anstrengungen in diesem Bereich enorm verstärken. Das bedeutet, dass man die CO2-Emissionen schnellstmöglich herunterfahren muss und eine nachhaltige Energiewirtschaft sowie eine ressourcenorientierte Kreislaufwirtschaft etablieren. In meinen Augen ist auch klimaorientiertes Waldmanagement als gewissermaßen grünes Capturing ein wichtiges Element im künftigen Klimaschutz. Auch die Industrie hat schon innovative Lösungen entwickelt. Ein Beispiel hierfür ist das sogenannte Carbon Capture and Storage Verfahren, bei dem negative Emissionen erzeugt werden, indem CO2 aus der Atmosphäre geholt und in unterirdische Lagerstätten gepumpt wird. Allerdings ist diese Technologie noch in den Startschuhen. Das bedeutet, sie wird das Klima nicht retten können und auch die Nebenwirkungen solcher Verfahren sind aktuell ungewiss. Ich denke, diese Verfahren haben in der Zukunft vielleicht Potenzial, indem man eben Industriezweige, die nur sehr schwer auf Emissionen verzichten können, dadurch neutralisiert.
Ich habe mal gehört, es werden teilweise Gebirgsgletscher mit weißen Folien abgedeckt. Wie hilfreich sind denn solche Maßnahmen?
Solche Maßnahmen funktionieren durchaus, weil sie Sonnenlicht reflektieren. Sie haben eine sehr hohe Albedo, das bedeutet eben ein sehr hohes Reflexionsvermögen für Sonnenstrahlung. Und sie isolieren gleichzeitig den Gletscher und schützen ihn vor Regenwasser. Heute wird diese Technologie vor allem in Skigebieten und touristisch genutzten Flächen eingesetzt. Und sie ist natürlich auch mit sehr hohen Kosten verbunden. Ich denke, jeder kann sich unschwer vorstellen, dass das Abdecken mit Folien nur sehr lokal begrenzt einsetzbar ist und weder den Klimawandel aufhalten kann, noch die Gletscher langfristig retten wird. Zudem stellen diese Methoden natürlich auch künstliche Eingriffe in das Ökosystem dar, das immer auch Konsequenzen nach sich zieht.
Mit welcher Erhöhung des Meeresspiegels müssen wir denn bis 2100 rechnen? Ich meine, das sind ja nur noch knapp 80 Jahre.
Ja, das stimmt. Allerdings sind auch auf Basis dieser 80 Jahre Prognosen sehr schwierig, weil das immer vom Klimaszenario und zukünftigen Emissionen abhängt. Laut Sonderbericht des Weltklimarats im September 2019 hebt sich der Meeresspiegel derzeit etwa um 3,6 mm pro Jahr. Und die Forscher gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 ein Meeresspiegelanstieg von 30 bis 60 cm erfolgt, selbst wenn die Treibhausgasemissionen stark reduziert und die globale Erwärmung auf unter 2 Grad Celsius beschränkt wird.
Könnten dadurch vielleicht sogar ganze Länder verschwinden?
Von 30 bis 60 Zentimeter sind natürlich Inselstaaten betroffen. Inselstaaten leiden schon heute unter dem Meeresspiegelanstieg. Allerdings, denke ich, kann man diese 30 bis 60 Zentimeter bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus noch durch Anpassung, sage ich jetzt mal, abschwächen. Aber werden die Treibhausgasemissionen weiter zunehmen, so wird bis zum Ende des Jahrhunderts ein Anstieg um mehr als einen Meter erwartet. Und man muss auch wissen, dass sich dieser Meeresspiegelanstieg noch über Jahrhunderte fortsetzen wird. Und damit stellen wir heute die Weichen für den Meeresspiegelanstieg der kommenden Jahrzehnte und Jahrhunderte.
Welche der Eisflächen stellt denn das größte Risiko für irreversible Prozesse im gesamten Klimaprozess in näherer Zukunft dar?
Meiner Meinung nach ist es eigentlich unbedeutend, ob man jetzt vom Schmelzen des arktischen Meereises, vom Abschmelzen des grönländischen Eispanzers, vom Kollaps der westantarktischen Eisschilde oder vom Auftauen des Permafrost spricht, weil all diese Kipppunkte das Klimasystem irreversibel beeinflussen können. Und sicherlich gehören Kipppunkte, in denen Eisflächen involviert sind, auch zu den Kipppunkten, die am ehesten zu kippen drohen. Und deshalb sind alle besprochenen Eisflächen akut gefährdet.
Ja, wir sind auch schon wieder fast am Ende. Hast du noch eine Message für unsere Zuhörer?
Ich glaube, die zentrale Botschaft dieser Podcast-Reihe besteht darin, den Menschen zu vermitteln, dass der Klimawandel bereits da ist und deutlich schneller vonstatten geht als lange angenommen. Und dadurch verlieren wir die Kontrolle über die Grundlage unserer Zivilisation, und zwar ein funktionierendes und stabiles Klima. Und deshalb muss man alles unternehmen, um diese negative Entwicklung aufzuhalten.
Dann sage ich auch schon danke, Christina, fürs Aufklären und vor allem fürs Verdeutlichen, wie wichtig, aber zugleich sensibel unsere Umwelt ist. Die Erde ist nicht nur unser gemeinsames Erbe, sie ist auch die Quelle des Lebens, sagte Dalai Lama. Deshalb müssen wir gut drauf aufpassen. Ich bedanke mich, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wir hoffen natürlich, euch die Welt der Eisflächen ein bisschen näher gebracht zu haben. Auch hierfür bedanke ich mich noch einmal bei Christina. Das war es nämlich leider auch schon wieder mit unserer Reihe über den Klimaschutz. Aber ich bin mir sicher, die nächsten Themen sind genauso spannend. Also bleibt dran. Ciao.